Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falterradio. Herzlich willkommen im Falterradio. Sie hören Barbara Todt. Es gibt keinen Politiker, keine Politikerin, die in Interviews oder Reden nicht betont, dass Pflege eines der wichtigsten Themen der Zukunft ist. Wir leben in einer Gesellschaft mit immer mehr hochaltrigen und sogenannten multimorbiden Menschen. In den nächsten Jahren gehen sehr geburtenstarke Jahrgänge in Pension. Pro Jahr fehlen bis zu 3000 Pflegekräfte. Bis zum Jahr 2050 werden wir 200.000 Pflege- und Betreuungspersonen brauchen. Pflege ist aber auch ein Geschäft. Profitorientierte Pflegeheimbetreiber drängen auf den Markt, auch ausländische. Der größte in Österreich heißt Senecura. Mit Stand September 2023 betreibt er insgesamt 89 Pflegeheime und Gesundheitseinrichtungen mit rund 7.300 Betten in allen Bundesländern. Seit 2015 gehört Senecura zum französischen Konzern Orpea. Und seitdem häufen sich auch Berichte über mutmaßliche Missstände. Alleine von 2021 bis 2023 wurden 10 Vorfälle in Senecura-Häusern bekannt. Da drängt sich eine Frage auf. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Missständen und der Gewinnorientierung des Konzerns? Im Falter berichtet meine Kollegin Gerlinde Pölzler regelmäßig über dieses Thema. Sie ist uns heute aus Graz zugeschaltet. Hallo Gerlinde.
Hallo Barbara.
Ja, und vor kurzem hat auch die Rechercheplattform Dossier ein Heft über Senecura veröffentlicht. Sie haben über ein Jahr lang recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen. Und drei Themen ziehen sich durch alle Gespräche, nämlich Spardruck, Überlastung und Einschüchterung. Gerlinde, du hast jüngst einen Fall in einem Pflegeheim in Pressbaum aufgearbeitet für den Falter. Erzähl uns vielleicht kurz, wie sich diese strukturellen Missstände, die Dossier noch einmal aufgezählt hat, konkret auswirken. Und erzähl vielleicht auch, wie du eigentlich zum Thema Senecura gekommen bist. Du bist ja schon seit mehr als 2-3 Jahren dran.
Ich berichte tatsächlich schon seit circa 20 Jahren zum Thema Pflegeheime, weil ich ja eben in Graz sitze und die Steiermark war schon sehr früh ein Vorreiter darin, dass sie private Pflegeheime auf den Markt gelassen hat, dass es da sehr viele Heime gegeben hat. Das hat damit zu tun gehabt, dass wir das sogenannte Normkostenmodell hatten, das sehr günstig war für private Betreiber, weil es sehr viel Gestaltungsfreiheit gegeben hat bei der Abrechnung, bei der Vergütung sozusagen. Ja, und in den Diese Necora gibt es jetzt schon seit vielen Jahren auf dem österreichischen Markt und die ist dann eben vor einigen Jahren vom größten europäischen privaten Pflegekonzern der Orpea aufgekauft worden. Und so bin ich dann halt auch bei diesem Thema gelandet. 2021 habe ich eine große Geschichte gemacht zur Senecura und zwar gemeinsam mit Investigate Europe. Das heißt, in 15 Ländern haben Journalistinnen und Journalisten über diesen Konzern berichtet, über Orpea bzw. die verschiedenen Töchter. Die Tochter in Österreich ist eben die Senecura.
Wie entstehen solche Kooperationen und was bringt es einem vor Ort, wenn man dann Teil eines solchen Recherchenetzwerks wird?
Es hat schon mehrmals diese Kooperation gegeben von diesem Journalistenverband. Der Benedikt Narutoslawski ist da auch dabei gewesen bei einer Geschichte zur Energie, zum Energiemarkt, zum europäischen. Und dann haben sie wieder beim Falter angefragt. Ich habe mich schon viel mit Pflegeheimen befasst gehabt und so hat sich das ergeben. Wir haben uns dann regelmäßig über Zoom ausgetauscht. Das heißt, am Anfang hat Investigate Europe mal so eine Grundrecherche gemacht und die mit allen geteilt, sodass alle auf demselben Stand waren. Das hat ja damit begonnen, dass in Frankreich ein Aufdeckerbuch entstanden ist. Das nannte sich die Totengräber und das befasste sich nur mit dem Orpea-Konzern in Frankreich. Und es hat auch die französische Öffentlichkeit wirklich aufgeschreckt. Und da hat ein Journalist eben von diesem Spardruck, von zu wenig Personal in französischen Heimen berichtet, hat gesagt, die Leute kriegen zu wenig zu essen in diesen Heimen und gleich bekommen Aktionäre Renditen ausbezahlt. Das war so der Beginn quasi, dass die Öffentlichkeit hingeschaut hat auf diesen Konzern. Und dann hat man gesagt, aha, ja schau, aber in Deutschland gibt es auch eine Tochter, in der Schweiz, in Österreich. Und jetzt schauen wir uns das mal in den einzelnen Ländern an. Und man kann sagen, dass die Probleme in allen Ländern im Wesentlichen die gleichen sind, halt in unterschiedlichen Ausprägungen.
Und jetzt quasi zoomen wir wieder zurück nach Pressbaum. Das war eben der jüngste Fall, über den du im Falter berichtet hast. Lass uns nochmal kurz vielleicht auch für unsere Zuhörer daran erinnern, was dort passiert ist.
Das hat sich so ergeben, eben 2021 habe ich diese größere Geschichte über die Senecura geschrieben und dort mit Leuten aus Heimen in verschiedenen Bundesländern gesprochen, also hauptsächlich mit MitarbeiterInnen. Dann ist es erschienen, dann haben sich MitarbeiterInnen aus dem Heim in Pressbaum gemeldet und haben gesagt, ja, wir haben auch einiges zu erzählen. Wir haben uns getroffen, gemeinsam mit einem Gewerkschafter, mehrere Mitarbeiterinnen und ich. Wir sind über Monate in Kontakt geblieben. Viele Dinge waren quasi eine weitere Bestätigung dessen, was schon andere erzählt haben. Und es ist dann im Vorjahr noch zu einem bedenklichen Todesfall gekommen, der dann der Aufhänger für diesen Artikel war. Aber dazu kommen wir vielleicht noch später, weil das wirklich ein ganz spezieller Fall war. Ich möchte betonen, das Thema der Überlastung des Personals. Das ist prinzipiell in allen Heimen quer durch die Heimlandschaft ein riesiges Problem. Also auch bei den öffentlichen und den gemeinnützigen Trägern. Wir haben zu wenig Pflegepersonal, hat sich in den letzten Jahren immer mehr zugespitzt und speziell seit Corona. Viele Pflegekräfte haben Corona gerade noch durchdruckt, haben gesagt, jetzt bleibe ich noch und gebe noch alles. Danach haben sie gesagt, so aus, ich kann und will nicht mehr. Bei den profitorientierten Heimen sind die Probleme immer noch um einige Schräubchen weitergedreht, weil, wie der Name schon sagt, die müssen ja Profite erwirtschaften. Das heißt, sie bekommen dasselbe Geld wie alle anderen Betreiber. Die Heime finanzieren sich ja so, dass einerseits die BewohnerInnen selber Geld dafür bezahlen, aber das ist eine kleine Minderheit, die sich das auf die Dauer zur Gänze leisten kann. Das heißt, die Steuerzahlerinnen springen zum größten Teil ein, die Sozialhilfeverbände übernehmen dann diese Kosten. Die anderen Heime kommen, schauen halt, dass sie mit diesem Geld irgendwie auskommen. Bei den Profitorientierten muss ja aber noch etwas überbleiben. Und der Personalstand ist natürlich der größte Kostenfaktor und deswegen wird hier am ehesten gespart. Da hat's gibt es einen gewissen Spielraum für die Betreiber?
Gibt es da nicht Standards? Also auch als Zwischenfrage, du kennst natürlich die Antwort, aber viele, wenn du das jetzt so erzählst, fragen sich dann viele, ja schon, aber gibt es da nicht einfach irgendwelche Regeln, Verordnungen? Muss das nicht überall gleich sein, wie viele Menschen pro Klienten, Klientinnen wieder Betreuungsschlüssel ist?
Eine absolut naheliegende Frage natürlich, aber leider wie im österreichischen föderalistischen System ist es auch hier wieder nicht so. Das heißt, die Personalpflege Schlüssel unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland und zwar wirklich nicht nur minimal, sondern in einem sehr hohen Ausmaß. Wien und Vorarlberg zum Beispiel gelten als eher vorbildliche Länder, wo der Pflegeschlüssel relativ hoch ist und in der Steiermark und ich glaube auch nach wie vor im Burgenland ist er relativ niedrig und da gibt es eine wirklich große Spanne. Der Personalschlüssel sagt, wie viel Personal braucht man einerseits pro Bewohnerin und das variiert dann natürlich auch noch mit der Pflegestufe, mit dem Pflegebedarf. Das ist aber eben sehr unterschiedlich. Das ist eines der großen Probleme und die Pflegeschlüssel sind auch sehr veraltet. Das ist deswegen ein Problem, weil der Pflegebedarf der Menschen, wenn sie in den Heimen ankommen, in den letzten Jahren immer höher geworden ist. Sie kommen eher schon mit einer höheren Pflegestufe an. Es ist immer wieder mal in einem einzelnen Bundesland ein bisschen nachgeschraubt worden, aber insgesamt ist das Level viel zu niedrig. Und dabei ist inzwischen jeder zweite der Heimbewohner leidet an Demenz und Demenz erfordert sehr viel Betreuungsaufwand.
Jetzt lass uns noch mal kurz zurück zu Pressbaum kommen. Also du hast jetzt gut geschildert, sozusagen der Spardruck bei gewinnorientierten Unternehmen wie eben Senecura natürlich doppelt groß, die Überlastung ohnehin schon vorhanden. Wie schaut's mit der Einschüchterung aus? Weil das war eben auch ein Thema, das offenbar sich bei Senecura durchzieht.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Einschüchterung glaube ich, dass tendenziell auch wieder stärker in renditorientierten Heimen vorkommt, quasi so als sich selbst verstärkender Mechanismus, weil die renditorientierten Heime ja sehr stark um ihren guten Ruf bedacht sind. Sie möchten ja möglichst viele Klientinnen bekommen und in der Öffentlichkeit möglichst gut dastehen. Sie möchten neue Heime errichten, dafür braucht es Bewilligungen, dafür braucht man gute Kontakte mit Politikerinnen und so weiter. Jetzt kommt aber vielleicht eine Pflegekraft daher in einem Heim und sagt der Heimleitung, ich habe beobachtet, auf dieser und jenen Station funktioniert es nicht so gut, da ist die Stimmung ganz schlecht, da werden Medikamente nicht eingegeben. Ich habe da bemerkt, dass es bei der Körperpflege, dass die Körperpflege zu wünschen übrig lässt. Und dann ist natürlich gleich einmal die Tendenz, dass man das unter dem Deckmantel hält. Das heißt, die Fehlerkultur wird da überhaupt nicht begünstigt. Die Mitarbeitenden berichten sehr oft, dass sie etwas gesagt haben, was sie beobachtet haben, und dann passiert einmal gar nichts. Und es kommt eher so das Signal, aber nach außen geht da bitte nichts, gell? Und du redest mit möglichst wenigen Leuten darüber. Und die Leute bei Senecura müssen auch eine Verschwiegenheitsklausel unterzeichnen. Das heißt, alles, was hier was hier intern passiert, darfst du nicht nach außen tragen. Und sie bekommen auch schriftliche Hinweise darauf, dass das auch im Nachhinein gilt. Selbst wenn sie ausgeschieden sind aus dem Unternehmen, dürfen sie nicht darüber sprechen.
Das heißt, wenn diese Menschen unter Druck kommen, die Mitarbeiterinnen unter Druck kommen, wählen sie vielleicht dann eben auch den Weg, sich eben bei einer Journalistin zu melden, die Expertin ist für das Thema, so wie du. Aber was passiert dann, wenn du eben beginnst zu recherchieren, konkret im Pressbaum? Wie geht dann Senecura vor? Also wird man dann an den Recherchen, damit man da begleitet, vielleicht sogar unterstützt? Wie agieren sie denn dann?
Ich glaube, die Senecura sucht da nach wie vor nach ihrem Weg. Ich habe da in den letzten Jahren mehrere verschiedene Vorgehensweisen gesehen. 2021 damals war so, dass alles über die Pressestelle gegangen ist. Also ich habe einen langen Fragenkatalog dorthin geschickt. Der ist dann im Namen vom Anton Kellner, das ist der Geschäftsführer der Senecura Österreich, beantwortet zurückgekommen. Aber ich habe nicht mit ihm selber sprechen können. Heuer war es so, dass ich zuerst die Pressestelle kontaktiert habe und dann hat sich bei mir als Antwort gemeldet die Agentur Geisberg.
Bekannte Krisen-PR-Agentur, die immer in schwierigen Situationen gebucht wird.
Genau, also wenn es wirklich, Sie haben auf der Homepage stehen, quasi wenn es wirklich haarig und wirklich ernst wird, dann kommt zu uns, wir wissen, was jetzt zu tun ist. Das heißt, dann habe ich mit der Agentur zu tun gehabt und der hat dann gesagt, ich werde eingeladen in das Heim. Also ich möchte dann doch dorthin kommen und mir vor Ort selber einen Eindruck verschaffen. Ich bin dann auch Anfang Jänner in dem Haus gewesen und bin 4 VertreterInnen der Senecura gegenüber gesessen. Dem Regionalstellenleiter, dem Menschen von der Geisberg-Agentur und 2 Mitarbeiterinnen. Und sie haben sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Sie haben mich durchs Haus geführt und haben sich dann auch allen Fragen gestellt. Jetzt habe ich beobachtet bei Dossier, nach den Dossier-Enthüllungen, da haben sie dem Dossier ein Interview gegeben, aber dem ORF dann zum Beispiel nicht mehr.
Okay, also das heißt, Senecura sucht noch ein bisschen nach dem Weg, wie man umgeht mit der kritischen Presse. Vielleicht kurz noch, weil wir das jetzt ein paar Mal angeteasert haben und das wollen jetzt sicher auch, das Publikum möchte da erlöst werden, also der Cliffhanger ist schon da. Was ist im Pressbaum passiert? Ganz kurz erzählt, was weiß man und was weiß man nicht?
In Pressbaum haben die Mitarbeiterinnen gesagt, so wie in vielen anderen Heimen, wir haben für alles zu wenig Zeit. Wir haben zu wenig Zeit, um die Bewohnerin wirklich adäquate Körperpflege zu betreiben. Das habe ich auch von Angehörigen so erzählt bekommen. Eine Frau hat gesagt, mein Mann ist dort ins Heim gekommen und ich habe dann nach mehreren Wochen beobachtet, dass die Zahnpastatube, die ich mitgegeben habe, sozusagen unverändert war. Die Zahnpflege hat nicht stattgefunden. Sie hat das dann selber alles gemacht. Mitarbeiter sagen, wir haben oft nicht die Zeit, Menschen, die nicht mehr selbstständig essen können, das Essen einzugeben. Das haben auch Angehörige berichtet. Die haben gesagt, ich habe am Nebentisch eine Frau sitzen gesehen, die konnte nicht mehr den Löffel zum Mund führen. Sie ist vor dem vollen Teller gesessen und hat es nicht essen können. Sie hat dann teilweise auch Angehörige gebeten, ihr zu helfen. Das ist etwas, was immer wieder gesagt wird. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich habe mit der Senecura über all diese Vorwürfe gesprochen. Sie weist das alles natürlich zurück, möchte ich der Korrektheit halber dazu sagen, bringt dann auch Gegenbeispiele sagen. Schauen Sie, haben Sie den Eindruck heute, dass das so war? Nein, hatte ich an dem Tag. Natürlich ist niemand alleine gesessen und ihm wurde nicht geholfen. Eh klar. Die Mitarbeiterinnen sagen, wir haben nicht einmal Zeit, die Leute beim Sterben zu begleiten. Da ist jemand offensichtlich im Sterbeprozess. Ich halte dem seine Hand. Die Person weint. Ich sage, ich komme gleich wieder, muss aber 10 andere Leute betreuen. Und wenn ich zurückkomme, ist die Person verstorben. Es tut mir so unendlich leid. Aber ich konnte nichts anderes machen. Jede zweite Bewohnerin ist eben dement. Da kommt es dann immer wieder zu so Situationen, dass die Leute weg sind. Die verlassen das Haus. Plötzlich kommt man drauf und dann findet man die alte Frau, weil sie auf dem Friedhof, weil sie ihren Mann besuchen wollte und so weiter. Und es bleibt unbemerkt.
Vielleicht für alle, die es nicht wissen, demente Personen haben ja sehr oft einen starken Bewegungsdrang. Die wollen raus, die bewegen sich sehr viel, die haben natürlich nicht mehr die Orientierung und das ist eine zusätzliche Aufgabe für das Personal, das damit umzugehen, nicht?
Genau. Eine Frau hat dann die Situation so zusammengefasst, eine Mitarbeiterin. Sie hat gesagt, ein Monat im Heim kostet mehrere tausend Euro. Dafür wirst du in der Früh wie am Fließband notdürftig versorgt und gewaschen. Dann kriegst du zu wenig zu essen. Wenn du nicht beißen kannst, Pech. Und am Abend legt dich jemand nieder, der dich nicht versteht. Das heißt, sie spricht darauf an, dass es sehr viele ausländische Pflegekräfte gibt, die wir ja auch ganz dringend brauchen. Aber es wird oft berichtet, dass es mit den Sprachkenntnissen noch sehr hapert, wenn die schon im Dienst sind. Und die Mitarbeiter des Hauses Pressbaum haben dann durchaus etwas unternommen, nämlich schon 2021 oder 2022 haben sie eine sogenannte Überlastungsanzeige abgesetzt. Der Betriebsrat hat das gemacht. Das ist etwas, was die Arbeiterkammer empfiehlt, wenn der Personalstand an einem Punkt angelangt ist, dass man Gefahren nicht mehr ausschließen kann. Sie haben das gemacht und sie haben damals als Antwort bekommen vom Anton Kellner, vom Geschäftsführer der Senecura Österreich. Er findet das extrem überzogen, Zitat, wieder Zitat. Man habe sich in letzter Zeit sehr entgegenkommend gezeigt. Umso mehr verwundere in dieses Verhalten von gegenseitiger Achtung fehlt ihm hier jegliches Merkmal. Die Hausleitung hat sich durchaus bemüht, hat gesagt, ja, okay, wir haben jetzt die Zahl der Bewohnerin etwas reduziert und wir sind eh auf der Suche nach neuen Kräften und so weiter. Aber eben von der Geschäftsführung ist diese Antwort gekommen, diese sehr vielsagende, denke ich mir.
Dann ist ein alter Mann, der auch dement war, in der Nacht aus dem Fenster gestürzt und dabei gestorben. Was sagt die Polizei zu diesem Fall? Was sagt die Heimleitung und was haben deine Recherchen ergeben?
Dieser Fall ist im vergangenen August passiert. Ein alter Mann mit sehr starker Demenz ist in der Nacht aus dem Fenster gesprungen oder gestürzt. Wir wissen es nicht und werden es leider nie mehr erfahren, was eine große Belastung für die Familie ist. Der Mann ist offenbar in der Nacht aus dem Bett aufgestanden, mitten in der Nacht, es war dunkel, ist gestürzt. Es gab Blutspuren auf dem Boden. Er ist dann quer durch das Zimmer gerobbt, was auch die Blutspuren zeigen. Und das Nächste, was man weiß, ist, er liegt tot unten auf dem Asphalt, offenbar aus dem Fenster heruntergefallen. Die Pflegekraft hat das bei ihrem nächsten Rundgang bemerkt. Sie haben sofort die Polizei gerufen und es war sofort für alle klar, offenbar Suizid, weil unheilbar krank. Er wollte sich offenbar aus dem Fenster stürzen. Es ist auch an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Für alle war klar Suizid, okay, keine weiteren Ermittlungen. Es gab aber Ungereimtheiten im Polizeiakt, in den wir Einsicht nehmen konnten. Da drin steht nämlich zum Beispiel, die Fenster waren aufgrund der hohen Temperaturen tagsüber geöffnet. Jetzt muss man sich die Frage stellen, warum die Fenster geöffnet bei einem schwer dementen Mann, der allein im Zimmer war, von dem man wusste, dass er in der Nacht herumgewandert ist, dass er Dinge auf den Boden geschmissen hat in seiner Verwirrung. Kann man denn hier die Fenster offen lassen oder könnte das eventuell eine Verletzung der Sorgfaltspflicht sein? Wir haben dazu auch den Gerichtsmediziner Christian Reiter befragt, der mit Florian Genk gemeinsam einen eigenen Gerichtspodcast betreibt. Und er hat gesagt, dass überhaupt nicht geklärt ist, ob es sich hier um einen Suizid handelt oder um einen Unfall, der vielleicht verhindert hätte werden können. Es wäre unbedingt eine Obduktion angezeigt gewesen, die aber nicht stattgefunden hat. Und so lässt sich dieser Fall nicht mehr klären. Die Sinekura sagt dazu, von unserer Mitarbeiterin wurde kein Fenster geöffnet. Es gab hier eben viele Ungereimtheiten, auch weil es gibt eigentlich ein durch künstliche Intelligenz unterstütztes Bewohnerüberwachungssystem, das eigentlich anschlagen sollte bei Sturz und das hat aber nicht angeschlagen. Ja, da gab es viele Ungereimtheiten, die sich nicht mehr klären ließen vollständig.
Ein schrecklicher Fall, der zumindest zeigt, dass es hier Fragen gibt und dass Strukturen und auch die Kontrollmechanismen offenbar nicht immer ganz funktionieren. Vielleicht gelinde abschließend, nachdem du so eine Expertin für das Thema bist und mit so vielen Menschen auch in Kontakt bist dazu, was bräuchte es denn auf der politischen Ebene, damit sich die Situation verbessert? Wir alle wissen, man kann Pflegekräfte nicht herzaubern, die sind Mangelware. Also das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern, dass wir einfach mehr Pflegende haben werden. Gleichzeitig wird es aber mehr geben, die gepflegt werden müssen. Was könnte die Politik trotzdem tun?
Ich denke, dass man sich des Themas profitorientierte Pflegeheime wirklich dringend annehmen muss. Wir haben hier in Österreich schon einen sehr hohen Anteil und es ist ja überhaupt nicht einzusehen und nicht sachlich zu rechtfertigen, wenn wir ohnehin eine Branche haben, die so in der Krise ist, so eine große Not, immer mehr hochaltrige, multimorbide, demente Menschen. Auf der einen Seite zu wenige Pflegekräfte, auf der anderen Seite hohe Kosten, die das für die Allgemeinheit bedeutet. Warum man dann die Möglichkeit einräumt, dass jemand daran auch noch Geld verdienen kann? Das gibt es ja im übrigen Gesundheitssystem auch nicht, dass mit Steuermitteln Geld verdient werden kann.
Ist das theoretisch möglich, dass man sagt, wir verbieten, dass gewinnorientierte Pflegeheimbetreiber in Österreich tätig sind?
Zu verbieten ist offenbar nicht mehr so einfach, jetzt wo man schon die Tür so weit aufgemacht hat. Landeshauptmann Hans-Peter Toskozil im Burgenland hat das ja versucht. Er sagt, ich möchte Steuergeld nur mehr bezahlen für gemeinnützige Träger. Die Sinekura ist dagegen gerichtlich vorgegangen, vor das Höchstgericht. Und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, prinzipiell ist dieses Anliegen gerechtfertigt, weil wir haben es hier wirklich mit einem sehr hohen Gut zu tun. Das heißt, er darf das machen für künftige neue Heime, die jemand aufsperren möchte. Da kann er sagen, nein, ich möchte nur noch gemeinnützige. Aber all die bestehenden, die kann man nicht von heute auf morgen einfach abdrehen, zumal auch es ja einen sehr starken Mangel an Pflegeplätzen gibt. Man kann nicht einfach sagen, wir sperren jetzt einen hohen Anteil der Betreiber aus, weil wohin denn mit den Leuten, die heute dringend Pflege brauchen? Was man, glaube ich, schon machen könnte, ist, das hat ein Pflegeexperte der Arbeiterkammer einmal vorgeschlagen, dass man sagt, man macht eine ganz klare Begrenzung der Renditen, die Betreiber erwirtschaften dürfen. Und ich glaube, man sollte auch wieder nicht Bundesland für Bundesland dahin werkeln lassen. Es wäre wichtig, dass hier der Bund dagegen vorgeht und sich eine Initiative einfallen lässt und das nicht wieder jedem einzelnen Bundesland überlässt. Ich weiß, auch das ist wieder nicht von heute auf morgen möglich, weil Pflege eben in Österreich Ländersache ist. Aber ich glaube, die Politik muss hier ins Tun kommen. Außerdem wäre es sehr wichtig, die Pflegeschlüssel zu erhöhen und zu vereinheitlichen.
Gelinde, vielen Dank für die Einblicke und vor allem auch für die klare Analyse und auch für sehr am Punkt formulierte Änderungsvorschläge an die Politik. Ja, und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik im Falter. Danke, Miriam. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Radio. when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.